2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schmega kotzt. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Dienstag, den 3. Mai 2022. Es ist kurz nach 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg, welches ganz kurz vor Schluss doch noch 1:1 endete. Bevor ich zur Werbung und zu meinem Gast heute komme, noch eine kleine Ankündigung meinerseits. Und zwar wird dies meine letzte Folge sein. Ich werde leider aus verschiedenen zeitlichen Gründen am Ende der Saison beim Millern-Ton aufhören. Aber ein letztes Mal dürft ihr noch meiner schönen Stimme lauschen. Werbeblock. Deswegen stelle ich euch auch heute mal kein Bier vor und gebe, sondern nur ein riesig großes Dankeschön an Kervida, die mich jetzt ein Jahr mit köstlichem Bier versorgt haben, was sogar noch dafür gesorgt hat, dass ich mich noch mehr auf die Folgen freuen kann, dass ich dabei jedes Mal ein neues Bier genießen kann. Deswegen einmal an Kervida ein riesengroßes Dankeschön für dieses Jahr, wo ihr jetzt beim VDS NDS unser Sponsor seid. Aber vielleicht kann ja mein Gast heute euch vielleicht ein Bier vorstellen oder irgendwas dazu sagen, wenn das denn schon hoffentlich angekommen ist. Fadi, ist ein Bier angekommen?
Es ist angekommen. Ich habe befürchtet, dass du mich das fragst. Ich habe tatsächlich schon 2,5 getrunken, kann mich aber an die Namen nicht mehr erinnern. Es war sehr gut, vor allem, du hast mir so eine eher konservative Auswahl geschickt. Wie heißt so das Einfachste dieser wunderbaren Biere? Ich habe leider jetzt auch keins mehr mit hochgenommen, was in doppelter Hinsicht irgendwie bescheuert ist, aber...
Ich kann nur noch ganz oft erwähnen, das hatte ich auch öfter während der Folge getrunken, dass das alte Land war mein Favorit über das ganze Jahr hinweg.
War bei mir tatsächlich nicht dabei. Vielleicht schien euch das zu kompliziert für mich. Aber vielleicht beim nächsten Mal dann das alte Land schicken. Aber ich bin sehr angetan davon, dass ihr jetzt auch Bier verschickt.
Ja, freut. Haben wir schon von vielen gehört, dass ihr sehr erfreut.
Das ist wenig überraschend, aber wirklich sehr nett. Vielen Dank.
Ja, und dann auch nochmal jetzt ein paar Tage nachträglich, Fadi, alles Gute zum Nichtaufstieg.
Ja, vielen Dank ebenfalls.
Ja, nehme ich auch gerne an.
Nein, wir wollen heute nicht zu pessimistisch sein, oder?
Das
wird alles gut irgendwie.
Für uns ist es ja rechnerisch noch möglich, und am Strich sind wir auch nur 3 Punkte dahinter. Für euch sieht es da ja schon sehr schwierig aus, weil ich glaube, auch wir spielen ja nur noch gegen Schalke, da oben spielt uns keiner mehr gegeneinander. Also ich glaube, für euch ist es ja schon wirklich, wirklich gegessen, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Also nach meinen Rechnungen ist es immer noch locker möglich, aber meine Rechnungen sind auch immer ein bisschen so nicht ganz nach den Regeln. Ja. Deshalb ja, kein Aufstieg für den 1. FC Nürnberg in diesem Jahr. Und deshalb sorry für dieses 1:1 in der 92. Das ist auch nicht mehr gebraucht, ne?
Ja, nee, nicht wirklich. Und ich habe auch überlegt, ich folge dir ja seit 2 Jahren auf Twitter. Du postest da ja manchmal nette E-Mails, die du bekommst.
Deswegen, ja, und du wolltest mir auch eine
schreiben. Ja, habe ich überlegt, ob ich dir auch so eine schreiben soll, weil du ja gesagt hast, dass ihr euch kampflos ergeben werdet am Millern-Tor. Ja. Oder ob ich dir auf die Schulter klopfen soll, dafür, dass du richtig getippt hast. Was soll ich denn von beiden machen?
Der Tipp war ja nicht hundertprozentig richtig. Ich glaube, ich habe ja 2:2 getippt nach Vorschlag. Schreib mir gerne noch eine Beleidigungsmail. Gerne anonym, die habe ich am
liebsten. Die hast du am liebsten. Ja. Ja, auch noch einmal für alle Hörer. Ich habe ja damals, mich besonders freut, dass ich jetzt mit Fadi aufnehmen kann, meine allererste Folge aufgenommen. Deswegen ist es jetzt auch schön, dass ich nochmal meine letzte mit dir aufnehmen kann. Deswegen werde ich, glaube ich, auf die Mail verzichten nach der Folge. Okay.
Das ist sehr nett. Auch ich bin versucht, mich zu entschuldigen bei dir dafür, dass du mit mir anfangen und aufhören kannst. Da kann man sich vielleicht schönere Gesprächspartner, bessere Gesprächspartnerinnen vorstellen, aber naja.
Ich glaube, das passt schon ganz gut. Ich habe noch hier, bevor wir zum Spiel kommen, gestern noch eine Meldung gelesen, dass euer Haupt- und Trikotsponsor mit euch verlängert hat. Deswegen nochmal bisschen die gehässige Frage, wird das nur wegen dem Namen von eurem Sponsor verlängert, weil das so gut passt, oder zahlen die auch ganz gut?
Ich glaube, tatsächlich spielt beides eine Rolle. bei unserem Sponsoren, beim Sponsor des 1. FC Nürnberg, gibt es tatsächlich ein paar Menschen, die sich auch für den 1. FC Nürnberg interessieren und deshalb vielleicht auch ein bisschen mehr Geld investieren, als es eine andere Firma täte bei einem doch eher inzwischen mittelmäßigen Zweitligisten. Und ja, und sonst ist die Burg auf der Brust, was alle rund um den 1. FC Nürnberg freut, die es mit der Heimatliebe halten.
Ja, um es noch einmal abzuschließen, ist für mich immer das Highlight, wenn dann bei Nürnberg Nürnberger aufläuft mit der schönen Trikotsponsor Nürnberger Versicherung. Das ist schon immer mein Highlight, denn wenn ich Nürnberg gucke.
Ja, leider auch das Highlight vieler Sky-Kommentatoren.
Ja, das glaube ich.
Die Fernsehzuschauer unter den Club-Anhängern müssen sich jede Woche erzählen lassen, dass Nürnberger für Nürnberg spielt. Aber aus Hamburg kommt, wenn es dann gegen St. Pauli oder gegen HSV geht, dann ist das nochmal doppelt bitter, wenn man da zuhören muss.
Ja, und wenn man das dann noch, weiß ich, wenn man nicht so oft im Stadion ist und das dann, was weiß ich, 30 Mal im Jahr hören muss, so dann, und jeder Kommentator denkt, dass er sich da wieder einen neuen Bombenwitz ausgedacht hat.
Ja, dann weiß man es irgendwann.
Ja, dann weiß man es
irgendwann. Rund um den Club wissen es alle Bezahlfernsehen-Abonnentinnen.
Ja, dann lass mal zum Spiel kommen. Bei euch, ihr hattet ja vorher ein bisschen gemutmaßt, Fünferkette ist dann ja auch gekommen. Gab es sonst irgendwelche großen Überraschungen bei eurer Aufstellung?
Die muss ich mir erstmal selbst wieder in Erinnerung rufen, aber nee, dass Mats ausfallen wird, hatte sich ja abgezeichnet unter der Woche, auch wenn er noch mit nach Hamburg gefahren ist. Ansonsten war es tatsächlich eine relativ defensive Aufstellung, die Robert Klaus da gewählt hat, also mit Lukas Schleimer, Pascal Köpke und mit Abstrichen noch Lino Tempelmann waren das mehr oder weniger drei offensive Spieler auf dem Platz. Und der Rest hat seine Stärken dann doch eher in der Rückwärtsbewegung. Also es war wie im Hinspiel eine etwas vorsichtige Herangehensweise, was vielleicht für den Respekt vor dem FC St. Pauli spricht.
Ja, bei uns war ja auch schon ein bisschen Ersatz geschwächt. So man vielleicht am Sturm mit Dittgen und Daschner gemerkt hat. Burgstaller hat ja irgendwas am Muskel, der fällt ja noch ein bisschen aus, hier als Corona und Kadel und Irvine, fünfte Gelbe. Deswegen haben ja Becker, Buchtmann, Aremu das Dreier-Mittelfeld gebildet, was ja auch noch nicht so oft so zusammen aufgelaufen ist. Vorm Spiel noch von unseren Fans schöne Choreografie, fahren mehr mit, denn noch auch über die ganze Südkurve mit dem Spruch, die Kurve im Rücken, den Sieg vor Augen. Hat ja leider nicht ganz so gut geklappt. Aber ich fand die ersten Minuten im Spiel, die waren richtig, richtig aggressiv und richtig schnell von beiden Mannschaften. Es ging irgendwie echt so von Box zu Box in den ersten 5 Minuten. Auch schon da nach ein paar Sekunden, wo Dittgen, ich weiß gar nicht mehr, welchen Spieler von euch da nach 15 Sekunden einmal auf die Pflastersteine gestickt hat. Ich finde, da hat man schon noch richtig gemerkt, dass es also nicht, wie du meintest, dass ihr schon so gebrochen seid. Ich finde, da ging es echt nochmal richtig zur Sache. Und ihr hattet ja auch nach 4-5 Minuten die Großchance, wo Aremu da den Ball im Mittelfeld verliert.
Ja.
Warst du da überrascht, wie schnell und aggressiv ihr aufgetreten seid?
Ja, gelingt dem 1. FC Nürnberg nicht immer. Hatte man im Auswärtsspiel zuvor in Bremen auch schon gesehen. Also da finde ich den Club immer gut, wenn sie von Beginn an aggressiv gehen, aggressiv gegen den Ball spielen. Sieht man meiner Meinung nach ein bisschen zu selten. Aber ja, hat mich tatsächlich auch überrascht, dass sie offenbar doch noch von ihrer Chance überzeugt sind, da irgendwie nochmal vorne reinspringen zu können. Lag wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass St. Pauli nicht so recht wusste, was mit dieser Formation der Nürnberger anzufangen ist, und hat sich ja dann auch einigermaßen schnell gelegt, die Gefährlichkeit des Clubs. Aber tatsächlich fand ich die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten von beiden Mannschaften so wild, dass ich große Probleme hatte, das einzuordnen, was da geschehen ist, und habe es mir dann im Nachklang einige Male versucht erklären zu lassen. Und ja, lag vielleicht ein bisschen an der Formation. des Clubs an diesem Abend.
Da die eine Szene, wo ihr nach 5 Minuten die große Chance hattet, da muss ich ehrlich zugeben, mich riesig aufgeregt, wie Aremu da den Ball verloren hat. Vielleicht bist du ja ein bisschen vernünftiger als ich, aber eigentlich kann man da nicht nach 5 Minuten so den Ball verlieren, oder? Oder?
Wenn ich immer von mir ausgehe, dann doch. wenn man von Zweitliga-Verhältnissen ausgeht, ja, sollte nicht passieren. Komplizierter fand ich, dass er eigentlich noch vor der Pause hätte durchaus mit Gelb-Rot vom Platz fliegen können.
Ja. Wurde denn auch in der Halbzeit.
Das fand ich dann für St. Pauli auch die bedrohlichere Aktion als irgendein Ballverlust nach 5 Minuten, dann, nachdem er gerade die gelbe Karte gesehen hat, nochmal so einen rauszuhauen. Ist mutig zumindest, aber zumindest euer Coach hat es ja dann relativ schnell gecheckt, dass das vielleicht jetzt mal eine geile Idee ist, den wieder runterzuholen.
Ja, aber sonst so chancenmäßig finde ich, ist in der ersten Halbzeit nicht noch viel mehr passiert. Einmal Flanke Dittgen auf Daschner, der vorbeirutscht, und ein Schuss von Paccarada aus der Distanz, aber so richtig war da von beiden Seiten und halt für euch da in der 5. Minute das 3-2, nachdem Aremu den Ball verloren hat, aber sonst von der großen Intensivität haben sich nicht so viele Chancen ergeben bis zur Halbzeit. Also
nee, vielleicht, weil es auch daran lag, dass tatsächlich auch die Spieler mit dieser Wildheit ein bisschen überfordert waren dann in letzter Konsequenz und halt dann die klaren Gedanken auch im letzten Angriffsdrittel nicht mehr fassen konnten. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn ein Spiel so wild ist, dass du dann auch nicht mehr den kühlen Kopf für den ganz coolen letzten Pass hast oder sowas. Aber ich fand's unterhaltsam, auch wenn die großen Torschancen, wie du sagst, wirklich nicht mehr aufgekommen sind in dieser ersten Halbzeit.
Ja, dann lass uns einfach direkt zu der einen entscheidenden Szene springen in der 72. Ich sag mal so, wenn es 0-0 stehen würdet und ich sag mal, ihr den Elfer so bekommt, würde ich mich, glaube ich, schon darüber beschweren. Oder wie?
Und ich würde ihn sofort nehmen und andersrum. Also die Mannschaft, die ihn bekommt, kann sich freuen und muss ich nicht furchtbar schämen für die Mannschaft, gegen die er ausgesprochen wird, ist er schon sehr ärgerlich. Wobei tatsächlich Esker Sörensen, der Innenverteidiger, der dieses Foul in Anführungszeichen begangen hat, in seiner sehr freundlichen Naivität auch gesagt hat, dass es ein Elfmeter war, weil er ihn berührt. Und damit kann man es ja dann eigentlich belassen.
Ja, ich finde es immer nur, an sich ist die Szene ja auch nicht so super gefährlich, weil er ja auch vom Tor weg aus dem Fünfer, aus dem 16er rauslaufen würde. Aber das ist ja so eine grundsätzliche Regelsache. Aber irgendwie musst du es ja definieren, wo es Elfer gibt. Aber da müssten wir tiefer einsteigen, um das nochmal weiter auszudiskutieren.
Das machen wir dann, wenn du mit deinem Elfmeter-Podcast irgendwann zurückkommst in dieses Business.
musst du vielleicht noch ein bisschen warten.
Ja, mache ich gerne.
Ja, und dann den Elfer verwandelt Schireden, Torwart ausgeguckt, nach links unten geschoben. 92. 1-1. Ich hab mich so ein bisschen gewundert. Ich sag mal, für euch hat es ja keinen Unterschied gemacht, ob ihr jetzt noch, ob ihr verliert oder einen Punkt holt. Aber, also ich sag mal, das ganze Millern-Tor, wenn da kein Gäste-Fan gewesen wäre, das wäre ja wie zu Geisterspielen gewesen. Ja. Bei euch war die Freude ja nochmal riesengroß, obwohl kurz danach ja eigentlich schon Abpfiff war. Ja. Hast du dich auch so doll über das sehr späte Tor für euch noch gefreut oder hast du dir eigentlich auch gedacht, eigentlich egal für euch?
Also ich glaube, ich habe mich tatsächlich gefreut, aber eher, weil auch dieses Tor so ein bisschen einen Fortschritt in der Mentalität dieser Mannschaft ausgedrückt hat. Also das ist, drei schwierige Jahre jetzt hintereinander in Nürnberg und in diesen drei schwierigen Jahren wäre so ein Tor eher nicht mehr denkbar gewesen. Und dass sowas jetzt in dieser Saison doch noch funktioniert, auch wenn es vielleicht für einen Arsch ist, spricht schon dafür, dass sich da ein bisschen was entwickelt in Nürnberg. Und das war die Freude. Es hat sich auch die Mannschaft noch einigermaßen gefreut, auch wenn dann ein paar Sekunden später nach Abpfiff dann alle am Boden lagen, Nürnberger wie St. Paulianer.
Ja, ziemlich sinnbezeichnendes Bild, dass 22 Spieler nach Abpfiff zusammenbrechen.
Ihr habt ja noch nicht den wirklichen Grund dazu, zusammenzubrechen. Also wenn Nürnberg jetzt in dieser Situation wäre, in der St. Pauli ist, dann wären alle felsenfest vom Aufstieg überzeugt und deshalb mal entspannt diese letzten zwei Spieltage abwarten, die wir uns halt jetzt aus der Ferne anschauen. Und
ja, Dieter Hecking hat ja auch gestern schon Interview gegeben, dass ihr ja eigentlich euer Saisonziel Platz 5 bis 8 erreicht habt und eigentlich, dass ihr noch oben mitgeschnuppert habt, noch ein bisschen übertroffen habt, aber um ganz da oben bei zu sein, auch noch an den letzten Spieltagen noch so ein bisschen was fehlt, noch so ein paar kleine Details. Wie fällt denn jetzt dein Fazit aus, nachdem du ja eigentlich im vor dem Spiel schon für dich der Aufstieg kein Thema mehr war, aber
ja, eine gute, schöne Saison mal wieder mit dem ersten FC Nürnberg nach diesen drei Jahren mit Abstieg aus der Bundesliga, fast Abstieg in die dritte Liga und dann so einem Mittelfeld-Stabilisierungs-Jahr. Ich glaube immer noch, es wird hier in Nürnberg ja immer diskutiert, ob nicht der sogenannte Knipser einfach gefehlt hat, also Guido Burgstaller zum Beispiel, um ganz vorne mitzuspielen, das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, mit ein bisschen mehr Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten hätte der Club auch dieses Jahr schon aufsteigen können. Aber die sind ja alle, die Verantwortlichen am Pfalzner war ja alle relativ zurückhaltend in die Saison gegangen, wobei 5 bis 8 schon mal eine Ansage war nach diesen drei Jahren vorher. Trotzdem relativ spät haben sie dann angefangen, auch über den Aufstieg zu sprechen. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen andere Mentalität auch vermittelt hätte, dann entwickelt sich ja manchmal so ein Selbstläufer und dann hätte das klappen können. Aber ist okay so. Also hier in Nürnberg sind alle zufrieden.
Ja, Thema.
Zufrieden und enttäuscht.
Ja, das ist ja öfter mal bei euch so, glaube ich.
Enttäuscht ist immer und dann ist halt, ob man sauer und enttäuscht ist oder zufrieden und enttäuscht ist.
Ja, eine Sache noch zu Thema Torjäger. Ich war mal vor der Folge so frei und habe in meiner Aufzeichnung von unserer ersten Folge geguckt. Okay. Da hatte ich mir noch ganz vorbildlich von Transfermarkt die Transfers ausgedruckt und da hattet ihr ja vor 2 Jahren Schäffler verpflichtet.
Ja.
Eigentlich ja als, ich sag mal, den Goalgetter, den typischen. Hat er jetzt, ich sag mal, im zweiten Jahr halt nicht ganz die Erwartungen erfüllt, die ihr an ihn gestellt habt, wo ihr ihn verpflichtet habt vor 2 Jahren? Auch was vielleicht unterm Strich auch einfach die Anzahl der Tore angeht?
Ja, wobei er relativ zum Ende hin relativ wenig Möglichkeiten bekommen hat, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Da hat Robert Klaus dann auf andere Stürmertypen beziehungsweise andere Offensivspielertypen einfach gesetzt, weil die vielleicht zu seinem System besser passen. Manuel Schäffler hat jetzt, glaube ich, nicht viel falsch gemacht, aber irgendwie scheint er nicht zum Klaus-System zu passen und deshalb durfte dann halt auch mal der Mittelfeldspieler Dovedan ganz vorne spielen, noch vor ihm und sowas. Der Vertrag von Schäffler hat sich automatisch verlängert nach einer gewissen Anzahl an Spielen und trotzdem versuchen sie beim Club ihn jetzt irgendwie wieder wegzukomplimentieren. Ja.
Nett ausgedrückt.
Ja, genau, sehr nett ausgedrückt. Also wird in der nächsten Saison eher nicht mehr in Nürnberg spielen, aber Also man kann wirklich jetzt nichts Schlechtes über ihn sagen. Er hat im ersten Jahr funktioniert, als es um diese Konsolidierung der Leistungen ging. Und in diesem Jahr haben halt andere das tun sollen, was er sonst gemacht hat. Und es sah jetzt immer nicht so schlecht aus ohne ihn. Deshalb ist das okay. Ohne dass man auf eine der beiden Seiten böse sein muss, glaube ich.
Ja, dann lass uns doch jetzt noch mal auf das Aufstiegsrennen vor den letzten beiden Spielen gucken.
Ja.
Schalke, Erster, 59 Punkte und, finde ich auch relativ wichtig, jetzt bei allen das Torverhältnis mit plus 26. Ja. Darmstadt, 57 Punkte, plus 23. Bremen auch 57 Punkte, aber nur plus 17. Ist schon mal 6 Tore weniger als Darmstadt und auch deutlich weniger als Schalke. Ja. Dann inzwischen leider der HSV mit 54 Punkten, also 3 Punkte hinter Bremen und Darmstadt, mit einem stattlichen Torverhältnis von plus 30. Und dann St. Pauli auch noch mit 54 Punkten dahinter, aber nur von plus 14 das Torverhältnis. Also das Schlechteste von den 5 da oben. Wir spielen ja bekanntlich nächste Woche auf Schalke, HSV zu Hause gegen Hannover, Darmstadt in Düsseldorf und Bremen gegen Aue. Also für, ich sag mal, die anderen 3 sind lösbare Aufgaben. Wie glaubst du denn, geht das Rennen da oben aus oder wer belegt die ersten 3 Plätze und den unglücklichen 4.?
Unglücklicher 4. wird der 1. FC Nürnberg.
Ja. Ja, das geht noch.
Ich hab die Tabelle gerade vor mir, deshalb versuche ich jetzt so. Das Lustige ist ja, dass ihr gegen Schalke spielt und der Club dann am letzten Spieltag gegen Schalke. Also wenn beide Mannschaften gegen Schalke gewinnen, werdet ihr schon mal an denen vorbei.
Mhm.
Und dann müsste der HSV noch irgendwie Mist bauen.
Ja, und das Problem ist auch, dass Darmstadt und Bremen sind ja 3 Punkte vor und haben das bessere Torverhältnis.
Ja.
Also Bremen müsste irgendwie, wir müssten ein Spiel mit 2 Toren gewinnen und Bremen 1 hoch, dass wir die mit einem Sieg und die mit einer Niederlage überhaupt überholen können. Und dann müsste der HSV auch noch patzen, dass wir die, also es ist schon...
Ja, das ist knifflig.
Ja, also ich sag mal, wenn es für uns, es könnte ja sogar sein, dass wir mit 2 Siegen trotzdem nicht in die ersten 3 Plätze kommen. Das ist auch noch so blöd, dass sozusagen Schalke das späte Tor gemacht hat. In Sandhausen in der 92. Mal, sonst hätten wir die mit dem Sieg noch überholen können, hätten wir auch nicht das späte Gegentor bekommen.
Ja.
Aber was glaubst du denn? Nürnberg 4. und die anderen Plätze?
Mich flasht gerade diese Rechnung, dass St. Pauli und Nürnberg Schalke noch da rausballern können. Okay. Deshalb,
das würde dich schon freuen, wenn Schalke da noch rausrutscht.
Och, nee, aber also ich fände es zumindest angemessen absurd, wenn
Schalke, das, ja.
Es ist ja hier Fanfreundschaft in Nürnberg mit Schalke und sowas, aber Schalke hat, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren 2-mal am letzten Spieltag dafür gesorgt, dass der Club in die 2. Liga musste. Deshalb fände ich es immer ganz charmant, wenn sich das mal rächen würde, aber ohne es ihnen zu wünschen. Aber dann würde ich sagen, Darmstadt geht hoch. Puh, ja, der HSV und St. Pauli in der Relegation, würde euch das, wärt ihr cool damit, oder?
St. Pauli in der Relegation und HSV gar nicht unter den ersten 3?
Doch, HSV 2.
Ich
weiß nicht, ob du das jetzt rausschneiden musst.
Also, wenn ich die Wahl hätte, würde ich 5. bleiben, wenn der HSV 4. bleibt.
Okay, ja, dann machen wir es so.
Ja.
Dann müssen halt Bremen, Darmstadt und Schalke jetzt einfach alles gewinnen.
Ja, ich glaube, Marc, also dass die ersten 3, wie auch immer die 3 das unter sich ausmachen, dass irgendwie so da oben bleiben werden. Weil, ich sag mal, alle 3 da oben mit einem Sieg und einem Unentschieden da bleiben können.
Ja, wobei Werder in den letzten Wochen jetzt auch, also mal das Auswärtsspiel auf Schalke ausgenommen, aber...
Mhm.
Der Rest war jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, super geil. Aber ja, er ist schwierig. Schwierig.
Man muss jetzt auch noch zu unserem Spiel auf Schalke sagen, dass ja, ich glaube, einen Tag nach unserem Spiel kam ja die Meldung, dass es noch weitere Corona-Fälle bei uns gibt. Es hat ja noch 10 weitere Spieler erwischt. Ich kann jetzt mal aufzählen, wer heute beim Training war: Kofi Schiré, Paccarada, Medic, Irvine, Aremu, Matanovic, Beifuß. Das waren alle Spieler, die auf dem Training, die da waren und zwei Torhüter. Das sind 9 Profis und der Rest wurde aus der U23 und U19 aufgefüllt. Mit, ich glaube, aktuell ist es ja, dass man sich nach 7 Tagen freitesten darf. Ich glaube nicht, dass Profifußballer da ein anderes Recht haben, weiß ich aber nicht genau, dass das auch in der Hinsicht für uns sehr schwierig wird.
Ja.
Beim Spiel Gelsenkirchen, dass das, ich sag mal, das theoretische oder noch möglich, irgendwie mögliche Szenario noch mal unwahrscheinlicher macht, dass wir auf Schalke gewinnen. Wobei mein Gefühl auch aktuell sagen würde, dass wir auch mit voller Kapelle da nicht gewinnen würden, weil sieht man ja auch, Schalke auch öfter mal einfach aus dem Nichts durch Terodde ein Tor machen kann.
Ja, aber wir wollten ja nicht zu pessimistisch sein. Deshalb der erste FC Nürnberg hat mal mit einer sehr, sehr jungen und ersatzgeschwächten Mannschaft in den Mitte der 80er Jahre war das ein Spiel bestritten, nachdem mehrere Spieler rausgeschmissen wurden. Hat allerdings verloren damals auf Schalke. Vielleicht in Aachen, vielleicht ist es doch nicht so ein gutes Beispiel, aber das war damals hier die Geburtsstunde einer sehr jungen, wilden Mannschaft. Vielleicht steht euch das ja zumindest auch bevor.
Aber ich kann ja mal erzählen, wir haben, das ist jetzt auch schon vor 3 Wochen, hatten wir bei uns hier in Schleswig-Holstein in der Landesliga unser erstes Rekrutenspiel und wir waren auch noch sehr Corona gebeutelt. Wir hatten sagen auch nur 9 Spieler aus der ersten Mannschaft und der Rest aus der A-Jugend und aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt. Das haben wir auch durch einen unglaublichen Kampf 1-0 gewonnen. Zwar sehr hässlich und sehr glücklich, aber darum geht es ja unterm Strich nicht.
Naja, dann. Das ist ja ein Beispiel dafür, dass das alles gut wird am Sonntag.
Ja, das können wir ja mal hoffen. Ich habe aber eine Frage noch an dich, Fadi.
Ja.
Und zwar mit deiner Expertise aus der Ferne. Weil ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir haben ja in der Hinrunde 36 Punkte geholt. In der Rückrunde haben wir nur 4 Siege geschafft. Eigentlich was unter Timo Schulz seit 1,5 Jahren unsere Verletztenliste, die Jahre davor immer wirklich unendlich lang war, richtig reduziert. Das ist jetzt in der Rückrunde auch wieder döller geworden. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Das ist bei uns jetzt bei St. Pauli nach 2 Jahren echt der erste Corona-Ausbruch. Sonst hatten wir, wenn überhaupt mal vereinzelt, 1-2 Spieler, die das erwischt haben. Woran kann das liegen, dass das bei uns in der Rückrunde so bergab ging? So eine richtige Erklärung habe ich für mich da noch nicht gefunden.
Ich tatsächlich auch nicht. Also ich glaube, Timo Schulz ist ein großartiger Mensch und genauso großartiger Trainer. Ich finde die Mannschaft spannend und gut. Deshalb ich habe keinen blassen Schimmer. Bis darauf, dass ich vor ein paar Wochen, 2 Monaten oder sowas auch schon mal im Freundeskreis gesagt habe, dass St. Pauli da oben noch rausfällt. Aber auch das eigentlich ohne Expertise, nur einem Gefühl folgend. Jetzt hoffe ich, dass es nicht wirklich so kommt. Kein Plan.
Ja. Ich glaube aber trotzdem, wie du schon sagst, dass wir mit Timo Schulz und auch mit Andreas Bornemann auch unseren Kader anguckt, auch noch für die Zukunft und fürs nächste Jahr noch ganz gut aufgestellt sind. Wenn vielleicht jetzt, es wird ja gesagt, dass ein Zierreis vielleicht geht und damit Kofi Schiré wird auf jeden Fall in die erste Liga gehen. Die haben eine enge Absprache mit ihnen, aber sonst werden die ja wohl eine gute Mannschaft zusammenhalten können und auch noch 1-2 gute zusammenholen. Deswegen sage ich mir auch, wenn wir jetzt nicht aufsteigen würden, habe ich nicht Angst, dass wir, wie es öfter mal passiert, dass man nach einer eher guten Saison eine katastrophale Saison spielen wird.
Aber natürlich ist es die Gefahr, die sehe ich auch hier beim ersten FC Nürnberg. Ich bin auch grundsätzlich davon überzeugt, dass es dann nächstes Jahr noch besser werden könnte. Aber natürlich ist es immer so, die letzte Saisonphase, wenn man die dann als Enttäuschung mitnimmt in die neue Spielzeit, dann kann das natürlich ein Knacks geben. Wir hatten das vor 7 Jahren in Nürnberg, glaube ich, als die Relegation gegen Eintracht Frankfurt sehr knapp, aber eigentlich auch sehr deutlich verloren gegangen ist und dann im nächsten Jahr plötzlich Abstiegskampf angesagt war. Also
ja, guck dir Holstein Kiel an, die haben ja letztes Jahr auch noch mit Pokal-Halbfinale und bis zum letzten Spiel da oben mitgespielt und aus den ersten 8 Spielen auch nicht viele Punkte geholt, bis der Trainer dann hingeschmissen hat.
Ja.
Also kann ich dir noch 100 mehr Beispiele nennen. Das passiert richtig oft mal.
Das passiert leider richtig, richtig oft. Und ja. Aber Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Club und der FC St. Pauli diesmal die Ausnahme machen. Und
oder wir noch hochgehen.
Oder hier noch hochgeht. Aber ja, woran es beim FC St. Pauli liegt, wirklich, da bin ich viel zu weit weg. Ich lese zwar in letzter Zeit oft über euch und von euch, aber das wäre noch anmaßender als alles andere, was ich hier schon erzähle, wenn ich jetzt auch noch den FC St. Pauli, das ist beim Club schon sehr kritisch, wenn ich das analysiere, aber bei St. Pauli wär's dann nochmal eins drüber.
Ja, ich hoffe mal, dass Bornemann und Schulz sich da im Sommer gut zusammensetzen werden und Lösungen finden werden. So, Fordi, wir haben die magische halbe Stunde geknackt. Willst du noch zum Ende irgendwas loswerden?
Ja, das ist ein großes Vergnügen mit dir war. Ich hoffe, du wirst irgendwann in diesen Podcast zurückkehren. Und ich drücke die Daumen für die letzten beiden Spiele. Ganz einfach.
Ja, gebe ich gerne zurück, Fadi. Habe ich ja schon gesagt, dass ich mich sehr gefreut habe, dass wir das heute nochmal als letzte Folge zusammen machen können. Deswegen einmal an dich ein riesen Dankeschön. Und jetzt auch noch einmal an das ganze Millanton-Team ein riesen Dankeschön für die 2 Jahre. Vor allen Dingen natürlich an Michael, Yannick und Kasche, an das VDS-Team. Und natürlich alle Hörer und Hörerinnen, die natürlich das VDS und damit auch den Millanton sehr doll damit unterstützen. Macht bitte weiter so. Um es jetzt auf den Punkt zu bringen, in den Worten von Holger Stanislawski: In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen.